Mein Vater hatte diese Woche 90. Geburtstag. Tolles Alter. Er freut sich immer sehr, wenn wir zu Besuch kommen, vor allem wenn der Enkel dabei ist, also unser 10-Jähriger. Und da steht oft die Frage im Raum, wem schlägt er eigentlich nach? Der Mutter oder dem Vater? Klar ist, Abstammung hat immer zwei Seiten und klar ist auch, er hat von uns beiden nur das Beste. Das ist klar. Aber man kann ja trotzdem mal hingucken. Gestern meinte mein Vater, na, wahrscheinlich eher die Seite der Mutter. Ist okay, kann ich mitleben. Sie gefällt mir ja auch. Abstammung. Heute sprechen wir von Abstammung. Früher sprach man von der Blutlinie. Und das soll auch das Thema der heutigen Karfreitagspredigt sein. Die Blutlinie. Hebräer 9, die Verse 11 bis 22. Die Blutlinie. Wir werden heute ziemlich tief in den alttestamentlichen Opferkult hineingehen, ausgehend vom Hebräerbrief. Aber ich denke, wir kommen gut durch. Ich habe heute Morgen das alles nochmal überarbeitet, damit es auch verständlich ist, weil Hebräerbrief ist manchmal echt so ein bisschen, aber enorm viel Botschaft. Wir steigen auch direkt ein, also ohne Warmlaufphase. Wir kommen direkt hinein in den Opferkult und den Vergleich zu Christus. So heißt es hier, jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen. Des Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Also im Alten Testament war der Gottesdienst eher indirekt über Priester und Hohepriester. Das wird hier vorausgesetzt. Dann wird hier der Tempel vorausgesetzt, genau genommen die sogenannte Stiftshütte. Wir hatten ja mal einen richtigen Tempel in Jerusalem, so aus Stein. Und vorher hatte Israel die sogenannte Stiftshütte. Es war ein mobiles Heiligtum, das konnte man auf- und abbauen, wenn man unterwegs war. Israel hatte dieses Heiligtum dabei, als es als Volk noch nicht sesshaft war. Und es war aber immer derselbe Aufbau bei der Stiftshütte und auch beim Tempel. Es gab so einen Vorbereich, so einen Vorhof, dann gab es das Heiligtum, dann war eine Trennung, ein Vorhang und dann gab es das Allerheiligste. Im Allerheiligsten stand die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, den 10 Geboten darin. Und dieses Allerheiligste wurde nur einmal im Jahr vom Hohepriester betreten. Es war eine Riesenprozedur, ein ganzes Kapitel wird dafür verwendet in 3. Mose 16. Er musste unheimlich viele Rituale, Waschungen, Reinigungen vollziehen, um einmal im Jahr diesen Raum betreten zu können. Und es war lebensgefährlich, nicht korrekt vor den Allmächtigen zu treten. Ich habe es mal gehört, ich weiß nur nicht, ob das historisch ist. Ich habe es nur im Internet gesehen, ich konnte es noch nicht nachrecherchieren, dass die zum Teil ein Seil ans Fußende von ihm gemacht haben. Falls er umfällt, kann man ihn rausziehen. Das Allerheiligste war der Wohnort Gottes. Einmal im Jahr wurde er betreten, sonst nie. Da wurde dann Blut von Opfertieren auf die Bundeslade gesprengt, um das Volk von den Sünden, von der Schuld zu reinigen. Das wird hier vorausgesetzt. Hier heißt es jetzt aber, Christus ist unser Hohepriester, unser oberster Priester. Und er versieht seinen Dienst, heißt es hier nicht, an einem Heiligtum in dieser Welt, sondern an einem vollkommeneren Heiligtum im Himmel selbst. Das wird dann auch deutlich in Kapitel 9, Vers 24. Christus wurde Mensch, ein Mensch von Fleisch und Blut. Er kam in unsere Blutlinie. Er opferte sich am Kreuz, war tot, ist auferstanden und kehrte dann zurück in den Himmel. Das wird im Hebräerbrief hier als ein Ereignis gesehen. Und dort ist er nun als unser oberster Priester mit seinem Opfer bei Gott direkt präsent. Das ist der Gedanke. Der Hebräerbrief richtet sich an Christen aus jüdischem Hintergrund, aus Judenchristen und möchte ihnen aufzeigen, der neue Bund, der neue hohe Priester ist um Längen besser als das alte. das wahre Heiligtum im Himmel, der wahre hohe Priester Christus, er verrichtet seinen Dienst dort an diesem Heiligtum. Und sein Opfer, heißt es hier, ist vollkommen. Jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Es hat die, für die das Opfer gilt, vollkommen gemacht, ein für alle Mal. Es wird nicht jedes Jahr wiederholt. Christus hat es einmal vollbracht und das war's. Das wird dann auch noch ein bisschen genauer beschrieben im nächsten Vers. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Ja? Manche gucken so ein bisschen. Ich muss immer fragen, weil geübte Zuhörer, die sehen konzentriert aus und sind da irgendwo am Strand gedanklich oder so. Genau. Dann haben wir hier Vers 12, da heißt es, und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Hier haben wir's. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Christus ist der oberste Priester, der sich selbst geopfert hat. Mensch von Fleisch und Blut, Gottes Sohn, wahrer Mensch, wahrer Gott, er opferte sich am Kreuz und ging danach ins Heiligtum, direkt zu Gott, nicht mit fremdem Blut, wie der Hohepriester, auch nicht mit Opfern, um sich vorher selber von der Sünde reinigen zu müssen. Das musste der menschliche Hohepriester. Christus hatte das nicht nötig. Er war rein. Er hat sich selbst geopfert und ging dann so zu Gott in den Himmel, ins himmlische Heiligtum. Das ist der Gedanke vom Hebräerbrief. Der alte Bund, das alte Opfer, ist abgelöst durch das neue Opfer, den neuen Hohenpriester, den neuen Bund. Ich gehe davon aus, die meisten von uns haben schon mal Medikamente genommen. Wer hat noch nie Medikamente genommen? Ja, wir sind alle im selben Boot, Menschen aus Fleisch und Blut. Medikamente haben ja so die Eigenschaft, es reicht ja nicht, wenn man die einmal nimmt und das war's. Ne? Das ist so morgens, mittags, abends, du wiederholst, wiederholst und wirst den ganzen Tag eigentlich daran erinnert, dass du eigentlich krank bist. Ne? Du musst es ständig wiederholen, so eine Einmalgabe, ein für alle Mal, das war's, funktioniert irgendwie nicht. Das ist ätzend. Es gibt einen Haufen Dinge in unserem Leben, die müssen wir ständig wiederholen, immer, immer wieder. Ne? Wenn wir darüber nachdenken, ist das eine Menge. Und das hat eine Botschaft. Man kann es irgendwie nicht ein für alle Mal machen. Ne? Permanent. Und es gibt Dinge, die sind echt, echt ätzend. Und das ist das, was der Hebräerbrief hier anstoßen möchte. Diese Wiederholung, dieses permanente Erinnern an die Sünden. Das sagt er auch hier im Kapitel 10. Die Opfer haben die Menschen damals nur ständig an ihre Sünden erinnert. Die wurden nie frei. Das ist nun zu Ende durch Christus. Das haben wir hier in Kapitel 9, Vers 2. Dort heißt es, wenn die Menschen durch das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Opfer ein für alle Mal von ihren Sünden gereinigt werden könnten, dann hätten sie doch einmal mit dem Opfer aufhören müssen, weil sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten. Aber dazu kam es nie. Jahr für Jahr. Und dazu kamen die ganzen Opfer, die die Leute individuell für ihre Sünden dargebracht haben und. Jeden Tag wurde morgens und abends generell ein Brandopfer dargebracht, um das Heiligtum zu weihen und. Ein wahnsinniger Aufwand. Christus hat es mit einem Opfer endgültig geklärt. Durch sein eines Opfer sind wir ein für alle Mal von unserer Schuld befreit. Er ging einmal ins Heiligtum, ging nicht wieder raus, sondern blieb dort. Er sitzt zur Rechten Gottes. Dort ist er permanent tätig als unser oberster Priester. Das ist das Ende der Blutlinie. Das Ende der Blutlinie. Ansonsten würde unser Gottesdienst hier ganz anders aussehen. Ich hätte wahrscheinlich eine Metzgerausbildung. Als Priester gehörte das mit dazu. Lass uns das noch ein bisschen reiten, dass uns das deutlicher wird. Joachim Jeremias ist so ein Archäologe, der hat in Jerusalem gelebt, hat ein super Buch geschrieben, Jerusalem zur Zeit Jesu. Ich habe es vor Jahren antiquarisch bekommen, Hammer. Der hat dargelegt, dass es unterm Tempel ein Kanalisationssystem gab, nur um das Blut abzuleiten, hinunter ins Kidrontal. Die Äcker dort waren unheimlich fruchtbar, weil sie mit Blut gedrängt waren. Er zitiert eine jüdische Quelle, dort heißt es, der Stolz der Söhne Aarons war, bis zu ihren Knöcheln im Blut zu waten. So ging es dazu bei den Opferfesten. Permanent, immer wieder. Mit Christus kam das Ende dieser Blutlinie. Das Ende vom alten Bund. Gott sei Dank. Da stellt sich trotzdem immer wieder die Frage, habe ich jetzt auch viel im Internet gelesen, warum eigentlich das Ganze ist ja furchtbar unästhetisch, Horror. Warum? Das erfahren wir im letzten Vers von unserem Predigtext, dort heißt es, und es gilt in der Tat, Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. Hebräer 9, Vers 22. Da kommt das nächste Warum. Warum ist das so? Weil die Sünde für alles Leid, jedes Blutvergießen, jeden Tod verantwortlich ist, der jemals in dieser Welt geschehen ist und der noch geschehen wird. Die Sünde ist die todbringendste Seuche, die es gibt. Sie ist dafür verantwortlich, dass es den Tod überhaupt gibt. Sie ist dafür verantwortlich, dass es Kriege gibt. Darum kann Sünde nicht einfach so, vergessen wir mal. Sünde ist das abgrundtiefst abscheulichste, die todbringendste Macht dieses Universums. Und dabei spielten die Menschen, die ersten Menschen und wir Menschen heute leider eine entscheidende Rolle. Sie waren daran beteiligt, dass die Sünde in die Welt kam. So beschreibt es die Bibel in den ersten drei Kapiteln. In 1. Mose 2 wird deutlich, dass Gott die Menschen für die Ewigkeit geschaffen hatte. Gott hat eine Welt geschaffen ohne Friedhöfe. Eine Welt ohne Friedhöfe. Wir hatten jetzt zwei Todesfälle. Könnt ihr euch eine Welt vorstellen ohne Friedhöfe? So hatte Gott die Welt gedacht. Der Mensch war nicht dafür gedacht, zu sterben. Er sollte als ewiges Geschöpf in direkter Gemeinschaft mit Gott leben. In 1. Mose 3 wird aber beschrieben, die Menschen wollten lieber selber Gott sein. Und so wurden sie aus der Nähe Gottes, aus dem Bereich des ewigen Lebens verbannt. Die Bibel schreibt, dass es einen Garten gab, einen Garten in der Landschaft Eden, den Gott geschaffen hatte. Dort stellte er den Menschen hinein und in der Mitte des Gartens stand der Baum des Lebens. Davon hätten sie essen können. Die Botschaft ist klar. Die Menschen waren für die Ewigkeit geschaffen, aber sie meinten, nee, wir sind selber Gott. Und so wurden sie verbannt, weg von diesem Baum. So entstand der Tod. Die Welt ohne Friedhöfe wurde zu einer Welt mit Friedhöfen. Vielleicht habt ihr schon mal mit einem Menschen zu tun gehabt, der meinte, er wäre der eigene Gott seines eigenen Universums. Kennt ihr solche Leute? Sie sind als Arbeitskollegen so spitze. Das ist richtig toll. Die haben mehrere äußerst interessante Eigenschaften. Die kennt ihr vielleicht. Eine Eigenschaft ist manchmal, dass man alles und jeden so als Konkurrent sieht. Und ganz schnell als Feind. Wenn man ständig selber im Mittelpunkt und oben stehen will, dann ist jeder, der da irgendwie auch sein will, echt so ein Problemfaktor. Vielleicht kennt ihr das. Und auch das sieht man direkt bei den ersten Menschen. Sie hatten zwei Söhne, Kain und Abel. Und Kain ermordet seinen Bruder Abel aus Neid. Nachdem die Trennung von Gott war. Die Sünde ist der Ursprung aller gewalttätigen Konflikte dieser Welt. Ich habe schon mal erzählt, wir waren ja in Edinburgh, da gibt es das Edinburgh Castle, das National War Memorial. Da ist ein stählerner Sarg drin mit einer Liste aller britischen Leute, die im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Und Gedenkstätte aller Schlachten. Um 1800 noch was hatten die schon gefallene Highlander in Afghanistan und, und. Und wenn man reinkommt, ist eine Scheibe im Fenster mit Kain und Abel. Und da steht der Anfang allen Streits. Der Anfang war aber die Ursünde, sich von Gott zu trennen. Zu meinen, wir sind selbst Gott. So wurde die gesamte Schöpfung in den Abgrund gerissen. Die Sünde ist die todbringendste Seuche dieser Welt. Mit in die Welt gekommen durch die Menschen. Wahrscheinlich ist das sogar an dem Tag geschehen, als die Menschen geschaffen wurden. Diese Trennung von Gott. Was würdest du tun als der Allmächtige? Wenn du die ganze Weltgeschichte, alles gesehen hättest, jeden Gedanken gehört, was würdest du machen? Ist auch gar nicht schlecht gelaufen, ne? Versteht ihr? Trotzdem war Gott geduldig. Hat bis heute noch was für uns übrig. Und darum gestattete er den Menschen im alten Bund, Tiere zu opfern. Das Opfertier starb anstelle des Menschen, der opferte. Es ging für seine Sünden in den Tod. Ein Opfer war erst dann gültig, wenn der, der das Opfer darbringen wollte, dem Opfertier die Hand auf den Kopf gelegt hat. Damit wurde ein Bekenntnis ausgesprochen. Es ist meine Schuld. Ich habe Teil an der todbringendsten Macht dieser Welt. Dieses Tier stirbt an meiner Stelle. Gott hatte die Hoffnung, dass die Menschen dadurch begreifen, am Volk Israel sehen und begreifen, was Sünde ist, wo sie herkommt, wie er darüber denkt und wie wir leben sollen. Hat es funktioniert? Diese Botschaft ist nicht angekommen. Und so sandte er seinen Sohn. In der Hoffnung, dass dann die Botschaft ankommt. Christus ging ans Kreuz. Der Apostel Paulus fasst jetzt alles, was ich gesagt habe, wirklich alles, in einem Satz zusammen. Das ist Hammer. Das schafft Paulus übrigens selten, er hat immer so lange Sätze. Er sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und da das mit den Tieropfern nicht durchgeschlagen hat, die Botschaft nicht ankam, kam der Sohn Gottes selbst als Opfer in unsere Welt. Damit wir das Kreuz als Spiegel haben. Das Kreuz zeigt dir, wie Gott dich sieht. Was seht ihr? Seht ihr beide Seiten? Es ist zu viel geschehen, dass Gott einfach sagen könnte, vergess mal. Zu viel Blut. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber wie viel Liter Blut hat ein Mensch? 4 bis 5? Wie viele Leute sind insgesamt im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen? Ein See von Blut. Gott hat es gesehen, alles, jeden Gedanken gehört, alles mitbekommen. Und trotzdem sendet er ein weiteres Opfer. Mehr wird es nicht geben. Das ist der Weg Gottes. Schwamm drüber war nicht möglich. Es musste ein Exempel statuiert werden. Die Strafe musste geschehen. Christus hat sie getragen. Christus, damit nicht du und ich sie tragen müssten, denn das wäre unser Ende. Siehst du das Kreuz als Spiegel? Da habe ich im Internet Dinge gefunden, das hat mich echt genervt. Jesus solidarisiert sich mit uns. Das Kreuz ist das Zeichen der Solidarität mit unseren Leiden. Das heißt, ja, solidarisieren kann sich jeder mit mir. Es geht nicht um Solidarisierung, es geht um Erlösung. Es geht darum, dass Gott sagen kann, damit kann ich leben. Das ist für mich eine Basis, wo ich mit den Menschen weiter umgehen kann. Wer das annimmt, mit dem kann auch ich wieder. Ich kann mit ihm sogar bis in alle Ewigkeit. Ohne eine Klärung ist Versöhnung oft nicht möglich. Und ich glaube, ihr versteht, hier ist im Laufe der Weltgeschichte wirklich zu viel geschehen, als einfach sagen zu können, vergessen wir einfach mal. Ein Blick in die Ukraine, in Gaza, würde uns jetzt schon reichen. Das Problem ist aber, das mit der Sünde steckt ja in unserem Blut, ne? Deswegen können wir nicht sagen, was geht uns der Mist der ersten Menschen an? Habe doch ich nichts mit zu tun. Ja, echt? Kommst du mit Gottes Geboten klar? Ist er wirklich König in deinem Leben? Die Sünde der ersten Menschen steckt in unserem Blut. Sie steckt in unserer Abstammung. Und das ändert sich nicht einfach mit dem Kreuzestod. Da muss mehr geschehen. Das ist der zweite Teil unseres Textes. Den habe ich noch ein bisschen mehr gerafft. Ihr könnt also durchatmen. Seid ihr bereit für den zweiten Teil? Gut. Dazu gucken wir erst nochmal Vers 15 an. Das ist ganz wichtig. Dort heißt es, deshalb kommt durch Christus der neue Bund zustande, damit allen, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem ersten Bund zu erlösen. Durch Christus kommt der neue Bund zustande. Warum, habe ich gerade erklärt, haben wir verstanden. Es geht um ein ewiges Erbe, das ewige Leben, Leben im gelobten Land. Wir haben das Paradies verloren. Durch Christus können wir wieder hingelangen. Und es heißt hier sogar, dieses Opfer Jesu gilt für die Folgen des Ungehorsams unter dem ersten Bund. Seht ihr, es gilt rückwirkend. Wer im Alten Testament mit der richtigen inneren Einstellung geopfert hat, wird rückwirkend durch Christus wirklich frei und bekommt das ewige Leben. So, hier steht jetzt das Wort Bund. Seht ihr, ne? Bund. Da steht ein Wort im Griechischen, das aber auch Testament bedeutet. Man kann es gleich übersetzen. Und in den folgenden Versen wird es dann auch mit Testament übersetzt. Da heißt es dann, wenn ein Testament wirksam werden soll, muss es der Tod dessen nachgewiesen werden, der es aufgesetzt hat. Ist bis heute noch so. Denn erst durch seinen Tod tritt es in Kraft. Solange er lebt, hat es keine Wirkung. Wann trat der neue Bund, das neue Testament in Kraft? Karfreitag. Mit Karfreitag war der neue Bund rechtskräftig. Er ist ein Testament, ein wirkliches Testament, das Testament von Jesus Christus selbst. Deswegen spreche ich gern vom alten Bund und vom neuen Testament. Denn im neuen Testament ist ein Mensch gestorben, im alten Bund Opfertiere. Und hier ist dem Hebräerbriefschreiber jetzt wichtig, dass wir einen starken Vergleich haben. Deswegen kommt er nochmal auf den alten Bund zu sprechen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Vers rauslasse, weil ich dachte, jetzt hatten wir es ja. Aber ich wollte jetzt das Wort Gottes nicht weglassen, also habe ich nochmal reingenommen. Da heißt es dann, so wurde ja auch schon der erste Bund durch Blut in Kraft gesetzt. Seht ihr, der erste Bund wurde durch Blut, durch Tod in Kraft gesetzt, Tod der Opfertiere. Genauso auch der neue Bund durch Tod. Das Testament durch den Tod Christi, beides mal Blut, Tod. Mose teilte zunächst dem ganzen Volk die einzelnen Gebote mit, wie sie im Gesetz festgelegt sind. Dann vermischte er das Blut der Jungstiere und Böcke mit Wasser, tat Ysop, so ein Ysop-Zweig und rote Wolle hinzu. Und das wurde dann genommen, um das Volk zu besprengen, um es so vor seinen Sünden zu reinigen. Und ihr merkt, das ist eine sehr äußerliche Sache, ne? Gibt auch heute noch Kirchen, wo du so nass gespritzt wirst. Gibt's ja. Habe ich mir sagen lassen, gibt's noch. Das ist eine sehr äußerliche Geschichte. Und hier ist der neue Bund, das Neue Testament, qualitativ um Längen besser. Das wird dann weiter hinten erklärt in Kapitel 10. Dort heißt es, der neue Bund, das neue Testament, das ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Der alte Bund äußerlich besprengt, äußerlich rein. Und das hat gereicht, um am alttestamentlichen Gottesdienst teilzunehmen. Denn der war ja indirekt. Man hat über Leviten, Priester sich Gott genaht. Und der wirklich Kontakt mit Gott hatte, war nur der Hohepriester. Dafür hat diese äußerliche Reinigung gereicht. Aber Christus ging jetzt in den Himmel selbst. Es geht darum, dass wir direkt mit Gott persönlichen Kontakt haben können. Dafür braucht es eine tiefere, eine bessere Reinigung. Die geschieht durch den neuen Bund, durch das Opfer Jesu. Es geschieht etwas in meinem Inneren. Gerade haben wir gesehen, Mose hat dem Volk die Gesetze vorgelegt, alten Bund, ne? Hier heißt es, Gott wird seine Gesetze nicht mehr in Steintafeln, sondern in dein Herz und dein Gewissen schreiben. Es geschieht etwas in dir. In deinem Wesen, deinem Charakter. Es braucht eine innere Reinigung, damit der Antrieb zu sündigen, das, was uns im Blut liegt von Natur aus, nicht mehr der Antrieb ist. Das Opfer Jesu alleine ist nicht genug. Wir haben Vergebung, ja. Aber das Problem ist ja in uns Menschen drin. Er möchte, dass wir wirklich in Übereinstimmung mit ihm leben können. Darum muss unsere alte Blutlinie enden und durch eine neue ersetzt werden. Eine Veränderung im Herzen. Eine Veränderung im Gewissen. Eine Veränderung der Identität. Das geht viel tiefer als die Opfer im alten Bund. Wann meldet sich dein Gewissen? Ist gut, wenn sie es überhaupt noch meldet. Also das ist schon mal positiv. Ne? Und man könnte sagen, ja, es meldet sich, wenn ich was getan habe oder irgendwie etwas meine Überzeugungen und Wertmaßstäben widerspricht, wenn ich es nicht damit vereinbaren kann, dann meldet sich mein Gewissen. Das ist von Mensch zu Mensch komischerweise sehr individuell. Das hängt viel mit dem Elternhaus, mit meiner Abstammung, mit meiner Biografie zusammen. Es hängt mit meiner Blutlinie zusammen. Da kommen die Werte und Überzeugungen her. Und meistens sind das nicht die Werte und Überzeugungen Gottes. Unser Gewissen regt sich oft kaum, wenn es gegen Gottes Gebote und seine Maßstäbe geht. Und genau hier möchte Jesus mit dem neuen Bund, mit dieser inneren Veränderung ansetzen. Er möchte, dass uns etwas anderes im Blut liegt. Er möchte, dass wir ihm, dass er in unserem Blut liegt. Er möchte, dass sich unser Gewissen meldet, wenn wir nicht im Einklang mit ihm und seinen Geboten sind. Dazu möchte er uns eine andere Abstammung geben, ein anderes Herz, einen anderen Maßstab. Das ist der Anfang der neuen Blutlinie. Wir kennen das vielleicht mit der frommen Vokabel christliche Neugeburt. Ich habe das bewusst heute weggelassen. Ich möchte euch das bewusst ausgehend vom Hebräerbrief zeigen. Denn dadurch wird das sehr, sehr plastisch. Wann regt sich dein Gewissen? Ist es geprägt von Gottes Willen und seinen Geboten? Wir werden nicht perfekt und sündlos werden. Das wird auf jeder Seite der Schrift deutlich. Aber es wird so sein, dass es uns immer schwerer fallen wird, gegen Gottes Gebote zu handeln und dass es uns immer leichter fallen wird, im Sinne seines Willens und seiner Gebote zu handeln, weil, wenn wir es nicht tun, sich unser Gewissen regt. Regt sich dann dein Gewissen? Ist diese innere Veränderung bei dir geschehen? Hast du nicht einfach nur die Kreuzigung irgendwie angenommen, sondern auch Jesus in dein Herz gelassen, in deinen Kopf, in deine Abstammung? Das ist das Ziel des neuen Bundes. Und mit dem, was dann noch an Sünde da ist, dürfen wir einfach so zu Christus kommen, als unserem obersten Priester. Wir können es ihm beichten, wir dürfen es ihm beichten. Denn dafür steht er vor Gott. Das haben wir auch hier, Hebräer 9, Vers 24. Er ging in den Himmel selbst, das haben wir jetzt oft genug gehört, ne? Um von jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und bei ihm für uns einzutreten. Er ist unser Fürsprecher und das permanent rund um die Uhr. Er blieb ja im Heiligtum. Und wisst ihr, könnte ihm das nicht auch peinlich sein? Bei euch vielleicht nicht, bei mir könnte ihm das schon peinlich sein. Er steht vor einem Gott, der alles sieht, der alles gesehen hat, jeden Gedanken, seit es mich gibt. Und er steht permanent vor ihm für mich und sagt, oh, der gehört zu mir. Ja? Rund um die Uhr. Dafür wurde er Mensch. Dafür hat er sich geopfert. Das heißt, wir haben rund um die Uhr die Möglichkeit, die Sündenvergebung. Im Alten Testament, einmal im Jahr, am Versöhnungstag, dann hat sich's wieder angesammelt, wieder Versöhnungstag, wieder angesammelt. Ja, direkt mit Gott, das ging nicht, nur über den obersten Priester. Wir können direkt über unseren obersten Priester, über Christus zu Gott, permanent, jederzeit, jede Minute, jede Sekunde. Wenn das die Leute im Alten Testament gehört hätten, das wäre für sie unvorstellbar gewesen. Paradiesische Zustände. Wir wissen vielleicht gar nicht, wie gut wir es haben. Und lass uns das Ganze jetzt noch ein bisschen tiefer verstehen mit dieser Vergebung. Da möchte ich uns den Vers gerade noch mal zeigen, die zwei von eben. Da heißt es in Vers 17, und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wir kennen ja das Wort vergeben und vergessen, ne? Ist das bei uns immer so? Vergeben mit der Faust in der Tasche. Und wir sagen, das ist alles gut und alles vergeben, aber ich will dir das mal genau erzählen, was da damals mit mir passiert ist. Ne? Da kriegst du eine millimetergenaue Schilderung und denkst, also ich weiß nicht, irgendwie scheint es ihn doch noch irgendwie umzutreiben. Versteht ihr? Hier heißt es, ich will nie mehr an ihre Sünden denken. Wenn Gott vergibt, ist es weg. Das hilft sehr bei den Sünden, bei dem Mist, der so regelmäßig kommt. Kennt ihr das? Das ist echt zermürbend. Vor allem, wenn man dann im Gebet sagt, Herr, ich glaube es nicht, schon wieder. Und da gebe ich dir einen guten Tipp, Praxiserfahrung. Lass das schon wieder weg. Er sagt, er hat vergeben und vergessen. Es bringt nichts, wenn du sagst, Herr, schon wieder, und er sagt, wieso, ist ja noch nie passiert. Versteht ihr? Bete so, als wäre es das erste Mal gewesen. Du wirst frei werden, du wirst merken, dass dein Gewissen, dein Leben frei wird und diese Sache immer weniger Relevanz in deinem Leben hat. Aber es fällt uns schwer, so zu denken, weil wir Menschen oft nicht vergeben und vergessen können. Aber Gott sagt, ich will nie mehr an ihre Sünden denken. Und wenn er das tut, ist das bei ihm so. Versuch das. Du wirst über die Resultate erstaunt sein. Und dann gilt, was auch im Hebräerbrief immer wieder steht, ne? Darum wollen wir vor Gott hintreten, mit offenen Herzen, in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Darum wollen wir vor Gott treten, vor den Thron Gottes. Der Weg ist frei. Da hängt noch ein weiterer wunderbarer Aspekt dran. Ja, also Hebräerbrief ist echt, das hört kaum auf. Ich werde aber gleich aufhören, keine Sorge. Vers 15 nochmal. Hier heißt es, damit die Berufenen das zugesagte ewige Erbe empfangen. Wer war schon mal Erbe? Ja, hoffentlich habt ihr auch was Gescheites geerbt und nicht ein denkmalgeschütztes Haus, wo du betest, dass der Blitz einschlägt oder so. Bei uns im Schwarzwald gibt es das öfters. Ja. Wann erbt man? Wer erbt? Wer muss verwandt sein, ne? So. Abstammung. Darum sind wir nun Erben. Christus gibt uns eine neue Abstammung. Wir erben, wir sind Erben am Neuen Testament, das ewige Leben. Johannes bringt das gut noch auf den Punkt. Er sagt, allen, die ihn, Jesus, aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Recht. Wörtlich steht dort Vollmacht. Wenn du zu Christus gehörst, bist du adoptiert. Du bist juristisch einwandfrei erbberechtigt vor der höchsten richterlichen Instanz des Universums. Vor Gott, dem ewigen Richter selbst. Es geht nicht um ein loses Gottesverhältnis, das irgendwie in deiner Emotion hängt. Einmal fühlst du dich ihm näher, einmal besser und wie ist das? Es geht um ein Testament. Es geht um einen juristischen Akt. Die Bedingung dafür ist aber Nachkomme. Kind Gottes, Sohn oder Tochter Gottes zu sein. Die Bedingung ist, eine neue Abstammung zu bekommen. Die Bedingung ist der Bruch mit der Blutlinie der ersten Menschen. Die Blutlinie. Hast du sie durchbrochen? Und bist du mit Christus in die neue Linie eingetreten? Das ist die Frage.